SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Sebastian Felser. An einem Tag, der wirklich kein guter war für die Grünen. Aktuell sitzt Außenministerin Baerbock in Doha fest. Der Flieger der Luftwaffe, der sie zurück nach Berlin fliegen sollte, hat eine Panne. Schon wieder. Schon bei der Anreise in die Golfregion hatte es eine Verzögerung wegen technischer Probleme mit dem Flugzeug gegeben. In der Hauptstadt hat ihre Partei aber derzeit sowieso ganz andere Sorgen. Und die haben einen Namen. Patrick Greichen. Nach der Ablösung des grünen Staatssekretärs im Bundeswirtschaftsministerium schlagen die Wellen nämlich hoch. Ist ja auch klar. Denn seit Wochen gibt es Forderungen an seinen Chef, den grünen Bundeswirtschaftsminister Habeck, nicht länger an ihm festzuhalten. Hintergrund waren ja Vorwürfe der Vetternwirtschaft und, so hat Habeck es heute auf einer Pressekonferenz erklärt, als Ergebnis weiterer interner Prüfungen werde Greichen nun in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Das Ende dieser Affäre um Trauzeugen auf hochdotierten Posten und die intransparente Vergabe von Fördermitteln dürfte damit aber noch nicht erreicht sein. Das zeigen die Reaktionen, die unser Hauptstadtkorrespondent Martin Polanski zusammenfasst. Auch wenn natürlich in den Regierungsreihen die Hoffnung groß ist, hier einen Schlussstrich ziehen zu können.
Bundeskanzler Scholz sagte am Rande des Gipfeltreffens des Europarats in Reykjavik, er gehe nun davon aus, dass der Wirtschaftsminister seine Arbeit mit voller Kraft fortsetzt. Aus der SPD und aus der FDP-Fraktion heißt es, der Schritt sei notwendig und auch nachvollziehbar. Die Union sieht dagegen noch viele offene Fragen. CSU-Generalsekretär Martin Huber sagte, der grüne Sumpf sei noch längst nicht aufgearbeitet. Und AfD-Chefin Alice Weidel schrieb in den sozialen Medien, die Ursache für den grünen Sumpf habe einen Namen Habeck.
Abgesehen von Kommentaren zur Personalie gibt es auch schon die ersten Forderungen, zum Beispiel aus der Union, aber auch von der FDP, nun die Pläne zur Umrüstung von Gebäudeheizungen auf mindestens 65% erneuerbare Energie zu stoppen oder zumindest weiter zu entschärfen. Greichen gilt als zentrale Figur bei diesem Vorhaben der Bundesregierung. Etwas überrollt wirkte die Bundesregierung heute auch hinsichtlich des Vorstoßes, nun doch F-16-Kampfflugzeuge an die Ukraine zu liefern. Die Initiative mehrerer europäischer Länder stößt bei der FDP-Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann auf Zustimmung, auch wenn sie im Januar noch dagegen war. Bundesverteidigungsminister Pistorius jedenfalls will sich an der Debatte eigentlich nicht wirklich beteiligen, denn er hat genug andere Baustellen, sagt er.
Wir sind die Experten für Panzer und für Luftverteidigung. In diesen Bereichen sind wir führend in der Unterstützung der Ukraine. Und das bleibt auch so. Wir konzentrieren uns auf die Luftverteidigung der Ukraine. Wir konzentrieren uns auf die Lieferung weiterer Munition. Wir konzentrieren uns auf die Instandsetzung der Panzer, die wir geliefert haben, zusammen mit anderen. Das wird in Polen passieren. Also das sind unsere Schwerpunkte, das sind unsere Kompetenzen.
Und Großbritannien rudert unterdessen schon wieder ein Stück weit zurück. Bei seinem Berlin-Besuch heute hat der britische Verteidigungsminister Wallace gesagt, Großbritannien werde der Ukraine keine Kampfflugzeuge zur Verfügung stellen. Einen Durchbruch gab es aber an anderer Stelle. Das Abkommen, auf das sich Moskau und Kiew für den Export von ukrainischem Getreide geeinigt haben, geht doch nochmals in die Verlängerung. Nach Aussage des türkischen Präsidenten Erdogan, der mit an einer Verhandlungslösung gearbeitet hatte, gilt es weitere 2 Monate. Auf Konfrontationskurs geht Ankara derweil erneut mit Berlin. Das Außenministerium hat den deutschen Botschafter einbestellt. Warum, weiß unser Türkei-Korrespondent Uwe Lüb.
Grund für die Einbestellung ist nach einer Mitteilung des Außenministeriums in Ankara die Festnahme von Mitarbeitern der Europa-Ausgabe der türkischen Zeitung Sabah in Frankfurt am Main. Es gebe jedoch keine Begründung dafür. Die Rede ist von einem Akt der Schikane und Einschüchterung. Das gelte umso mehr im Umfeld der Wahlen in der Türkei. Außerdem wirft die Türkei Deutschland Doppelmoral vor. Deutschland wolle sonst die ganze Welt über Pressefreiheit und freie Meinungsäußerung belehren. In Deutschland bestätigte die zuständige Staatsanwaltschaft Darmstadt dem HR die Durchsuchung der Privaträume der beiden Sabach-Mitarbeiter. Sie seien danach allerdings wieder freigelassen worden. Hintergrund ist offenbar die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten des türkischen Journalisten Çeviri Güven durch Sabah. Er lebte zuletzt in Deutschland im Exil. Güven veröffentlichte hunderte Videos, in denen er den türkischen Präsidenten Erdogan der Korruption beschuldigt und Mitglieder seiner Regierung Verbindungen zur organisierten Kriminalität unterstellt.
Wir haben es gehört, das Ganze spielt sich ab rund 10 Tage vor der Stichwahl in der Türkei um die Präsidentschaft. Die größte Oppositionspartei im Land, die CHP, hat in diesem Zusammenhang erneut Unregelmäßigkeiten beklagt. Der erste Tag im Prozess gegen die sogenannten Vereinten Patrioten ist in Koblenz zu Ende gegangen. Diese Vereinten Patrioten, das ist die Gruppe, der die Staatsanwaltschaft vorwirft, Pläne für die Entführung von Bundesgesundheitsminister Lauterbach und einen Umsturz in Deutschland verfolgt zu haben. Details hat unsere Reporterin Maike König.
Mehrere der Angeklagten haben vor Gericht durch ihre Anwälte mitteilen lassen, sich im Laufe der Verhandlung zu den Vorwürfen gegen sie äußern zu wollen. Der Generalbundesanwalt wirft ihnen unter anderem vor, sie hätten bürgerkriegsähnliche Zustände in Deutschland auslösen wollen, um am Ende die Bundesregierung und die parlamentarische Demokratie zu stürzen. Ziel sei ein neues autoritäres Regierungssystem gewesen, nach dem Vorbild des Kaiserreiches von 1871. Dafür hätten sie neben der Entführung des Bundesgesundheitsministers auch Anschläge auf Stromtrassen geplant, um einen bundesweiten Stromausfall auszulösen. Im anschließenden Chaos sollte dann eine neue Staatsführung etabliert werden. Der Prozessbeginn in Koblenz fand unter strengen Sicherheitsauflagen statt. Die Angeklagten wurden in Handschellen hereingeführt. Sie nahmen die Anklageverlesung äußerlich überwiegend regungslos hin. Die Verteidiger stellten anschließend mehrere Anträge, über die das Gericht jetzt entscheiden muss. Der Prozess soll am kommenden Mittwoch fortgesetzt werden.
Erinnern Sie sich noch an die UN-Klimakonferenz von Paris 2015? Da waren sich die Vertreterinnen und Vertreter der Weltgemeinschaft einig und haben sich dazu auch vertraglich verpflichtet, die Erderwärmung soll die Schwelle von 1,5 Grad Celsius nicht überschreiten. Warum? Weil bei mehr Erderwärmung die Folgen nur noch schwer oder vielleicht auch gar nicht mehr mit technischen Mitteln zu kontrollieren sein werden. Nun hat die World Meteorological Organization, also kurz die WMO, die Weltwetterorganisation, ein Update vorgelegt, wie es um die Erderwärmung steht. Offen gesagt katastrophal, berichtet unsere Korrespondentin Katrin Hondl.
In den kommenden 5 Jahren werden die Temperaturen wahrscheinlich auf ein Rekordniveau ansteigen, meldet die WMO. Und sie hat die Wahrscheinlichkeit auch genau berechnet. Zu 98% werde mindestens eines der Jahre bis 2027 das heißeste seit Beginn der Aufzeichnungen sein, heißt es im Bericht. Und dass mindestens ein Jahr lang die im Pariser Abkommen festgelegte 1,5-Grad-Grenze überschritten wird, da liege die Wahrscheinlichkeit bei 66%. Zur Erinnerung, noch 2015 lag diese Wahrscheinlichkeit so ziemlich bei 0. Bis 2021 lag sie bei 10%. Die WMO schlägt Alarm, dass wir die 1,5-Grad-Grenze immer häufiger überschreiten werden, sagte Generalsekretär Peter Ritalas. In den kommenden Monaten erwarten die Klimaexperten außerdem die Rückkehr des Wetterphänomens El Niño, eine folgenreiche Erwärmung des Oberflächenwassers im Pazifischen Ozean. Zusammen mit dem menschengemachten Klimawandel würden dann die globalen Temperaturen in unbekannte Höhen getrieben, so der WMO-Chef. Mit weitreichenden Auswirkungen auf Gesundheit, Ernährungssicherheit, Wasserwirtschaft und Umwelt. Wir müssen, sagte Talas, darauf vorbereitet sein.
Wie schwer es aber ist, sich auf unterschiedliche Wetterextreme mit zunehmender Häufigkeit vorzubereiten, das zeigt sich gerade in Italien. Nach dem Unwetter mussten die Veranstalter dort nun auch das Formel-1-Rennen in Imola am Wochenende absagen. Das ist aber noch das kleinste Übel. Einige Orte in der Emilia-Romagna seien nicht wiederzuerkennen, hat der Bürgermeister der besonders stark betroffenen Stadt Ravenna gesagt. Mindestens 5 Menschen sind nach Medienangaben bislang durch das Unwetter ums Leben gekommen. Die Wasserverwaltung in der Region erkennt zudem einen Zusammenhang mit der Trockenheit der vergangenen Monate in Norditalien. An vielen Orten sei nämlich der Boden ausgetrocknet und habe deshalb den heftigen Regen der vergangenen Tage nicht aufsaugen können.
Fokus Südwest.
Es war das Thema entlang des Rheins in den letzten Tagen. Heute hat das ausgemusterte U-Boot U-17 der Marine das Ziel seiner Flussfahrt erreicht, Speyer. Zu Lande geht's dann am Sonntag weiter ins Technikmuseum, erstmal innerhalb Speyers. Spätestens in einem Jahr soll es dann an seinen endgültigen Bestimmungsort, das Technikmuseum Sinsheim, kommen. In Speyer muss das Team des dortigen Museums nämlich das U-Boot erstmal für den Weitertransport fit machen. Der Standortleiter des Technikmuseums Speyer jedenfalls ist begeistert.
Spannend finde ich bei solchen Situationen immer, wir haben die Buran, das Space Shuttle, hier ja schon angelandet. Die Boeing kam auch auf dem Ponton hierher. Wenn man sieht, wie diese Exponate immer ein Stück näher kommen, immer größer werden, nicht nur wegen der Entfernung, sondern wenn es in den Hafen dann einbiegt und man hat aufgrund der Relation zu den Bäumen drumherum, erschlägt es einen fast. Das sind dann Momente, da sieht man erst so richtig die Dimension. Am Sonntag dann darf die Bevölkerung aus dem Umland und aus Speyer natürlich sehr gerne den Transport begleiten. Links und rechts der Industriestraße auf dem Wall kann man ganz großartig tolle, schöne Fotos machen, die auch gerne verlinken, in den sozialen Medien mit uns teilen. Da freuen wir uns schon riesig drauf.
Also bitte nicht jetzt schon an den Naturhafen in Speyer, da ist alles abgesperrt. Erst am Sonntag zum Transport gibt's die nächste Fotogelegenheit. Anlässlich des weltweiten Aktionstages Ride of Silence ruft der Allgemeine Deutsche Fahrradclub ADFC in Karlsruhe heute ab 18 Uhr zu einer schweigenden Fahrraddemonstration auf. Die Demonstration führt ab 18 Uhr vom Marktplatz aus über 16 Kilometer in die Karlsruher Oststadt und in den Stadtteil Durlach zu drei sogenannten Ghost Bikes. Das sind weiß lackierte Fahrräder und sie sollen als Mahnmale an im Straßenverkehr getötete Fahrradfahrer erinnern. Und noch ein Gedenktag ist heute, nämlich der gegen Homophobie. Rheinland-Pfalz hat sich daran beteiligt, indem den ganzen Tag Regenbogenfahnen an den Hauptgebäuden der Polizeipräsidien, des Landeskriminalamtes sowie der Hochschule der Polizei wehten. Der 17.05. als symbolisches Datum geht übrigens auf den Paragraph 175 zurück. Der hat einst Geschlechtsverkehr zwischen Männern verboten und ist erst mit der Wiedervereinigung aus dem Strafgesetzbuch verschwunden. Dem Innenminister von Rheinland-Pfalz, Michael Ebling, ist dieser Tag wichtig. Und zwar nicht nur, weil er selbst offen in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft lebt.
Es ist jetzt nicht die persönliche Geschichte, die hier prägen soll, sondern es ist am Ende ein Bekenntnis zur Vielfalt in einer Gesellschaft. Davon profitieren am Ende alle. Es ist keine besondere Rolle, die sich queere Lebensweisen damit herausbitten, sondern es ist ausdrücklich, geht es darum, queere Lebensweisen anzuerkennen und auch natürlich ihnen den gleichen Respekt zu zollen wie anderen Entscheidungen, mit wem man zusammenlebt oder wen man liebt. Insofern gewinnt die gesamte Gesellschaft dadurch, dass es solche klaren Bekenntnisse und Haltungen gibt.
Und dann war da noch.
Der Job als Polizist gestaltet sich ganz unterschiedlich, je nachdem, wo man ihn auf dem Planeten ausübt. Das fängt ja schon bei uns in Deutschland an. Eine Polizeistreife im Görlitzer Park in Berlin wird mutmaßlich einen größeren Teil ihrer Arbeitszeit auf die Durchsetzung des Betäubungsmittelgesetzes verwenden. Im schwäbischen Bad Wurzach mag es da andere Tätigkeitsschwerpunkte geben. International betrachtet fällt die Spannweite natürlich noch viel größer aus. In Marokko zum Beispiel kontrolliert die Polizei im Ramadan, dass während des Fastens niemand in der Öffentlichkeit isst oder trinkt. In China betreibt die Polizei Crowd Management. Das ist der klassische Verkehrspolizist, der auf so einer Erhöhung steht und mit der Kelle winkt, nur extra für Fußgänger, damit sich die vielen Menschen dort nicht gegenseitig auf die Füße treten. Im US-Bundesstaat Florida hat die Polizei es regelmäßig mit Tiereinsätzen zu tun, um genau zu sein mit der Entfernung von Alligatoren an besonders frequentierten Plätzen wie öffentlichen Stränden. So einen Einsatz hat die Polizei dort allerdings zuletzt gründlich in den Sand gesetzt. Eine Streife hat nämlich zugegebenermaßen in der Dunkelheit einen riesigen Alligator entdeckt. Todesmutig hat sich ein Beamter dem Alligator von hinten genähert und vorsichtig den Schwanz touchiert. Schnapp hätte es machen können, wenn es denn ein Alligator aus Fleisch und Blut gewesen wäre. Es war aber nur eine täuschend echt aussehende Sandfigur am Strand. Die Polizei weist nun darauf hin, dass Sandfiguren und Burgen bei Verlassen des Strandes einzuebnen sind. Diese Anordnung gelte, weil sonst die Meeresschildkröten dort nicht ungestört ihre Eier ablegen können. Und vielleicht liegt es auch ein bisschen im eigenen Interesse der örtlichen Polizeidienststelle.